Herr, wir danken dir nochmal für dein Wort, Herr.
Ja.
Wir möchten, dass du uns dieses Wort öffnest.
Amen.
Dass du durch diese Verse zu uns sprechen kannst, Herr.
Oh, ja.
Gib uns dein lebendiges Wort, Herr.
Ja.
Amen. Herr Jesus, wir danken dir.
Amen.
Ja, wir gehen im Galaterbrief ein Stückchen weiter ins Kapitel 2. Und hier erwähnt Paulus eigentlich zwei Begebenheiten. Und in beiden kämpft er für die Wahrheit des Evangeliums. Ja. Er sieht, es gibt Dinge, die in die Gemeinde kommen wollen, die gegen die Wahrheit des Evangeliums sind. Und viele reagieren gar nicht, aber Paulus sieht, jetzt muss er kämpfen. Er kann nicht einfach nur jetzt das alles so geschehen lassen und denken, der Herr wird es schon machen, sondern er sieht, er hat eine Verantwortung. Der Herr hat ihm etwas offenbart. Wenn der Herr uns etwas gezeigt hat von seinem Evangelium, von seinem Weg, haben wir auch eine Verantwortung bekommen, dafür zu stehen, das festzuhalten, dem Feind keinen Raum zu geben. Mir hat das Lied gefallen, das wir gesungen haben. Steht, kämpft im Herrn Jesus Christus. Steht gegen Satans Mächte und List. Wir haben heute als die Gemeinde eine Verantwortung, gegen den Feind zu stehen und ihn, gegen ihn zu kämpfen. Wir dürfen nicht denken, das macht der Herr alleine. Nein, wir haben, der Herr Mensch soll mit dem Herrn herrschen. Der Herr will, dass auch wir herrschen über den Feind auf dieser Erde. Und wenn der Feind etwas tut, hier heißt es in Vers 4 in Galater 2, dass hier sich Brüder eingeschlichen haben, wie die Schlange. Ja? Hier eigentlich, wer sich eingeschlichen hat, war die Schlange. Ja, sie ist so reingekommen und dann müssen wir gegen diese Schlange stehen. Wir müssen dieser Schlange den Kopf abhauen. Ja. Wirklich, der Herr hat dir den Kopf zertreten, aber wir müssen draufstehen auf diesem Sieg. Den Feind unter unsere Füße bringen. Das ist eine Verantwortung. Und als wir dieses Lied gesungen haben, wusste ich doch, ich muss hier kämpfen schreiben. Nicht nur dafür stehen oder festhalten, sondern kämpfen. Ja. Das ist wirklich wichtig. Amen. Für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Sei jetzt, frage ich dich, du bist getestet. Kannst du mir in einem Wort sagen, was das Evangelium ist? Can you say it in one word? Hm? Say it loud. I didn't hear it. Build a church. Amen. But how can you build a church? This is number two.
What will you build with Jesus?
Yeah. Nur das erste ist immer Jesus. Und dann bauen wir die Gemeinde auf. Aber das wirklich, dieses Evangelium, ist eine Person. Das ist keine Sache, es ist nicht eine Lehre. Ja? Wie baust du denn die Gemeinde? Mit was? Ja? Viele bauen die Gemeinde mit einer guten Idee. Ah, ich weiß, wie wir Menschen für Jesus gewinnen können. So bauen sie Gemeinde und machen ein Programm, irgendwas, Kinderarbeit, Missionsarbeiten mit Kindern helfen oder, ach, es gibt so vieles, viele Ideen. Aber das Einzige, was die Gemeinde baut, ist Jesus. Ja. Das Evangelium, das ist das, was hier Galaterbrief zeigt. Es ist die Person, Jesus Christus. Er ist es. Und Ich kenne keinen Christen, der sagt, nee, ich will nichts von Jesus wissen. Ja. Jesus braucht man nicht. Wir sprechen nicht über Jesus. Das ist komisch. Das macht kein Christ. Ja. Und selbst diese Brüder, die sich hier eingeschlichen haben, werden als Brüder bezeichnet. Sie haben auch von Jesus geredet. Ich glaube auch, dass sie an Jesus geglaubt haben. Aber doch hat es von der Wahrheit des Evangeliums weggeführt. Ja. Und deshalb gefällt mir auch dieser Begriff, die Wahrheit des Evangeliums. Wahrheit heißt, wir wissen es, auch Wirklichkeit. Wirklich. Und es ist immer die Frage, rede ich nur von Jesus und verkündige ich ihn oder bringe ich auch Jesus Christus? Ist das, was ich tue im Namen Jesus, von Jesus Christus? Entspricht das dem Evangelium? Oder machen wir ein Programm mit Jesus, aber eigentlich ist es nicht Jesus Christus, was vermittelt wird? Und hier müssen wir erkennen, das ist sehr fein. Das ist nicht so einfach immer zu unterscheiden. Und ich bin noch einmal erinnert an diese Stelle aus Matthäus 7. Die können wir auch nochmal lesen. Vers 13 und 14. Matthäus 7, 13 und 14. Geht durch die enge Pforte ein, denn die Pforte ist breit und der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. O Herr, ich male nochmal das Bild, was ich auch in der Juko schon gemalt habe. Der Herr sagt, es gibt einen Weg zum Leben. Aber der Weg dorthin ist schmal. Ist ein stiller Weg. Und daneben gibt es einen breiten Weg und der führt zum Verderben. Und das ist eigentlich alles andere. Sehr breit. Der Weg ist wirklich breit. Und dieser Weg ist schmal. Und was ist der schmale Weg, der zum Leben führt?
Nur Jesus.
Amen. Nur Jesus. Er ist dieser Weg. Und er sagt von sich, ich bin ein schmaler Weg. Das heißt, wir müssen ihn wirklich gut kennenlernen. Und dann haben wir eben gesehen, man kann von diesem Weg abweichen in die Welt, in die Sünde oder in die Religion und das Gesetz. Ja. Du kannst hierhin abweichen oder dahin abweichen. Und selbst wenn du nur daneben läufst, gut, irgendwann entfernt man sich meistens wirklich davon. Es ist schon Verderben. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Wirklichkeit von diesem Evangelium kämpfen und festhalten. Der Feind ist listig und er führt uns leicht hinweg. Es ist schwer zu unterscheiden. Und ich würde sogar behaupten, dieser rechte Weg, das ist oft noch viel schwieriger zu unterscheiden von Christus oder Religion, Christus oder eigenes Gesetz. Das kommt wirklich sehr schnell. Herr Jesus. Und da hat mich auch noch Epheser 4 beeindruckt, Vers 13 und 14. Können wir noch kurz lesen. Hier heißt es, bis wir alle hineinkommen
zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit, die zur Systematisierung des Irrtums führt.
Ja, Amen. Wo sollen wir hinkommen? Was ist das Ziel? Was brauchen wir immer mehr? Die Einheit des Glaubens und die volle Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und das hängt zusammen. Ja. Wenn wir den Herrn immer mehr erkennen, werden wir auch in ihm eins. Wie wir gesungen haben, unsere Einheit ist der Herr allein. Dann haben wir die Einheit, die wirklich der Herr möchte. Eine Einheit, die er ist. Weil wir ihn immer besser kennen. Völlig erkennen. Wir sollen nicht denken, wenn ich am Anfang auf diesem Weg bin, ich habe Jesus, ja, reicht das schon aus. Ich muss weiter auf diesem Weg laufen. Und dazu muss ich ihn mehr kennenlernen. Ja. Das ist ein Weg, das heißt, es gibt immer mehr zu entdecken. Wenn du einen Weg läufst, da ändert sich immer etwas. Es ist derselbe Weg, aber du siehst immer neue Seiten, immer neue Dinge, wenn du auf diesem Weg bleibst. Und so müssen wir auch, wie Paulus, einen Wunsch haben. Ich möchte diesen Weg weitergehen, den Herrn völlig erkennen und dann so auch zu dieser Einheit kommen und zu dem vollen Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi.
Amen.
Was außer Christus kann uns die Fülle Christi bringen? Kann dir irgendwas anderes, kann irgendwas anderes zur Fülle Christi beitragen außer Christus? Das ist schon unlogisch, ja? Irgendwas anderes, dann ist es nicht Christus, dann hat es mit der Fülle Christi nichts zu tun. Also wenn wir Fülle Christi wollen, brauchen wir nur Christus. Nichts anderes für diese Fülle. Und zwar jede Seite, jeden Aspekt, aber es muss Christus sein. Und alles andere, das gehört zu dem, was in Vers 14 steht. Das sind wie Wellen, die hin und her treiben und Winde der Lehre. Es gibt so viele Lehren. Und die ganze Zeit jetzt, seitdem ich, sagen wir, seit meinem Studium bin ich mehr auch mit Christen aus anderen Gruppierungen in Kontakt. Man hört immer wieder, was läuft denn so im Christentum? Und du merkst, es gibt so viele Winde der Lehre. Da bläst mal ein Wind in die eine Richtung, das sind alle für ein Gebet von irgendeinem irgendwas, ich habe gerade den Namen vergessen, inzwischen haben es auch alle anderen vergessen, irgendein spezieller Segen. Und das ist die Welle und das schreibt sich jeder auf in seinem Wohnzimmer auf ein Plakat. Und es gibt eine Welle und viele sind begeistert und schwimmen mit. Und viele machen gutes Geschäft damit, verkaufen viele Armbändchen, viele Plakate. Es ist so. Dann gibt es wirklich das. Aber es bringt dir nicht Christus. Das ist das Problem. Die Welle kommt, die treibt dich hierhin, die treibt dich dorthin. Du hast Geld bezahlt, du warst begeistert, du warst beschäftigt, aber du bist in diesem Weg nicht weitergegangen. Am Ende hast du Christus nicht mehr erkennen gelernt. Du hast zu Hause immer mehr einen Berg von irgendwelchen Armbändchen und Büchern und vollen Ratschlägen, aber hast du mehr Christus? Das musst du fragen. Und das müssen wir wirklich unterscheiden lernen. Weil hier, es kommt nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit. Denk nicht, das ist so dumm. Aber Klugheit ist auch eine Eigenschaft der Schlange. Satan ist klug. Er ist schlau. Er hat gute Ideen. Denk nicht, das sind dumme Ideen. Das sind gute Ideen. Und in dieser Klugheit wird der Irrtum systematisiert. Ein weiteres Kennzeichen von diesen abweichenden Wegen, die der Feind letztendlich dir unterschiebt, ist Systematisierung. Er bietet dir ein System, nach dem du dich verhalten kannst, was du machen kannst, das gefällt dir. Eine Zeit lang machst du das, irgendwann bist du vielleicht ein neues System, wird umstrukturiert, aber du freust dich, habe ich ein System, kann ich was machen. Und doch ist es eine Systematisierung des Irrtums. Ja. Am Ende war es halt doch nichts. Irgendwann stellst du es fest, hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und wir haben vor kurzem da auch ein Ehepaar kennengelernt und sie sind schon durch viele solche Strömungen gegangen und erzählen hier und erzählen da, aber du merkst, sie suchen immer noch das, was eigentlich Wirklichkeit ist. Die Wahrheit des Evangeliums, die ist irgendwie, nirgendwo haben sie die gefunden. Sie haben gesagt, das war mal gut, aber irgendwie war es doch nichts. Ja. So möchte ich nicht laufen. Das ist traurig. Das ist tot. Und wir werden feststellen, immer wieder, wenn wir ein neues System haben, irgendwann stellen wir fest, tot. Brauchen eine neue Idee. Oh, Herr Jesus. Leider hat der Feind ständig neu. Wir überhaupt erkennen müssen, das ist gar nicht der Weg. Was ist die Wahrheit des Evangeliums? Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit festhalten. In der Liebe. Und so wachsen in allen Stücken, wohin? Hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Nur der Herr ist es. Wir brauchen kein System, kein Schema, wir brauchen den Herrn. Ein Schema wird den Herrn ersetzen. Ich habe mich echt geübt, die letzte Zeit freue ich mich. Jeden Morgen stehe ich auf, irgendwie in meinem Herzen ist so ein Wunsch, Herr, ich will dich heute neu erkennen. Ich will nicht nach meiner Gewohnheit leben, Herr, ich will dich heute neu erkennen. Ich vergesse sogar, was ich gestern erfahren habe. Es ist nicht der Punkt, ich sage, Herr, weißes Blatt, aber dich will ich neu. Das ist so gut. Das macht so frei, zu sagen, der Herr ist da und ihn will ich haben. Kein Schema, ihn. Herr Jesus, Amen. Jetzt möchte ich nochmal auf diese Verse aus Galater 2 kommen. Und gerade diese Begebenheit hier ab Vers 11, wo Kephas nach Antiochien kommt und am Anfang, als er hinkommt, ist alles okay, er isst mit den Nationen, also mit den Nicht-Juden, die gläubig sind, genauso wie mit den Juden, alles in Harmonie und Einheit. Und plötzlich kommen einige von Jakobus. Und Jakobus war einer, der sehr stark war in Jerusalem, der sehr das Gesetz vertreten hat. Man muss nach wie vor das Gesetz halten. Und diese Leute haben, denen hat diese Linie gefallen. Und als er das gesehen hat, dann hat er sich eben zurückgezogen. und hat nicht mehr mit denen aus den Nationen gegessen. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut und habe gefragt, warum eigentlich war das für jemanden, der das Gesetz halten will, ein Problem, mit einem Nichtjuden zu essen? Weil nach dem Gesetz ist es nicht verboten, mit einem Nichtjuden zu essen. Steht nicht drin, dass es verboten ist. Aber das Problem ist, die Juden haben ja sehr strenge Regeln, was sie essen dürfen und wie es sein muss. Ja, das muss koscher sein. Und die Gefahr, mit einem Nichtjuden zu essen, und wenn sie etwas anbieten, das ist fast sicher, das ist nicht koscher, nicht rein. Und aus der Angst, das Gesetz nicht zu halten, haben sie sich völlig getrennt von Nichtjuden und zusammen essen immer vermieden. Es wurde immer stärker zu einer Trennung. Also dieses Gesetz über die Speisen hat eigentlich hier zu einer Trennung geführt. Und wir sehen, es ist hier eine Trennung innerhalb der Gemeinde. Eine Trennung unter solchen, die alle an den Herrn glauben. Also wenn unsere Einheit nur Jesus allein ist, haben wir dieses Problem nicht. Aber hier, plötzlich gibt es eine Trennung. Und dann siehst du, oh, hier gibt es noch ein anderes Element, was wichtig ist, damit wir eins sein können. Ein Gesetz. Und nur wenn dieses Gesetz auch befolgt wird, können wir eins sein. Und das ist, finde ich, hier sehr stark. Du siehst, das Gesetz, und wenn es auch gut gemeint ist, es bringt etwas zu Christus hinzu. Und wenn nicht mehr nur der Herr unser einender Punkt ist, werden wir durch das Gesetz getrennt. Wird die Gemeinde gespalten. Und tatsächlich hier kamen sie, plötzlich waren die Nichtjuden ausgeschlossen. Was denkst du, wie haben die sich gefühlt? Wunderbar, kein Problem. Wie kann die Gemeinde so wachsen? Wie kann so eine Gemeinde sein? Du wirst sehen, es dauert nicht lange, dann ist hier eine Spaltung durch, dann gibt es zwei Gemeinden. Und wo ist dann noch die Wahrheit des Evangeliums? Wo ist die Einheit, für die der Herr gestorben ist? Wir sehen, dieses Gesetz, es führt wirklich ins Verderben. Es führt weg vom Vorsatz Gottes. Es zerstört den Vorsatz Gottes. Und das Krasse hier, finde ich, ist, dass der Herr Petrus eigentlich sehr klar schon gezeigt hat, dieses Gesetz gilt nicht mehr. Er hat das aufgehoben. Das haben wir in Apostelgeschichte 10 gelesen. Genau dieser Petrus, der hier sagt, okay, nein, vielleicht esse ich ja etwas Unreines, ja, der hier das Mittag, dem hat der Herr gesagt, du sollst das nicht unrein nennen, ich habe es gereinigt. Diese Speisen, du darfst alles essen, ja. Wir haben es ja vorher gelesen, dieses Tuch, das kam mit allen Dingen, die für Petrus ein Gräuel waren. Ja? Aber der Herr sagt, schlachte und iss. Die Stimme kommt vom Herrn, der Herr sagt, schlachte und iss. Und was antwortet Petrus? Nein. Niemals. Herr. Der Herr sagt, tu's. Und er sagt, niemals, Herr. Werde ich nie tun. Seht ihr, wie stark dieses Gesetz ist? Es ist stärker als das Sprechen des Herrn. Gott redet zu Petrus. Er spricht in der Situation, iss. Dreimal sagt er es ihm. Petrus sagt, nein, niemals. Und das ist das Problem. Wenn wir gewohnt sind, das Gesetz zu halten, wir werden Schwierigkeiten haben, dem Herrn zu folgen, seiner Stimme wirklich zu gehorchen. weil der Herr oft gar nicht dein Gesetz nimmt. Und sogar war es sein eigenes Gesetz. Ja, er hat es ja gesagt, sie sollen es nicht machen, aber da hat der Herr geredet. Bist du frei, dem Sprechen des Herrn zu gehorchen? Oder hältst du dein Gesetz fest? Das kommt in Konkurrenz. Wir können nicht beides verfolgen. Ja. Und hier hat der Herr dreimal geredet. Er hat eine sehr starke Offenbarung gegeben, damit Petrus überhaupt bereit war, mit diesen Männern zu gehen, die dann kamen von Cornelius. Das war die Situation, in der das passiert ist. Und ist mit ihnen nach Joppe gegangen und hat nicht Juden das Evangelium verkündet. Und so, dass sie den Geist empfangen konnten und gerettet werden. Und das war eine riesige Offenbarung. Aber wir sehen hier einige Jahre später in Galater war diese Offenbarung nicht mehr so klar. Damals hat Petrus dafür eingestanden und hat aus der Beschneidung gesagt, nein, Gott hat gesagt, er hat sie gereinigt. Ich soll es nicht unrein nennen. Ich habe Gott gehorcht. Das war nicht mein Leben. Aber hier hätte er wieder sagen können, nein, Gott hat sie gereinigt. Denen aus Jakobus. Ja, damals haben sie genauso sich geärgert. Aber er ist etwas von diesem Weg abgewichen. Und das Problem ist, wenn jemand wie Petrus von diesem Weg abweicht, es zieht viele mit. Ja? Hier heißt es, Paulus sagt, die übrigen Juden alle mit, selbst Barnabas, ja? Der eigentlich ein sehr guter Bruder war, der auch wirklich Klarheit hatte über das Evangelium, er geht mit, er zieht sich auch zurück, er steht nicht dafür. Wenn ein Bruder, der viel Einfluss hat in der Gemeinde, ein gewisses Ansehen genießt, nicht treu dem Weg wandelt, es macht große Probleme. Es kann viel Schaden in der Gemeinde verursachen. Und hier ist es wichtig, dass jemand dagegen steht. Und ich bin beeindruckt, dass hier steht sogar, Paulus hat Petrus vor allem zurechtgewiesen. Er hat es sogar nicht nur im Zweiergespräch gemacht. Ja? Oft ist es ja sogar so, der Herr sagt, rede, wenn du siehst, dein Bruder sündigt, rede mit ihm persönlich. Aber hier wird betont, vor allem. Weil die Sache war nicht nur ein Problem von Petrus. Diese Sünde hat nicht nur Petrus betroffen. Das wurde ein Problem für die ganze Gemeinde. Ja? Diese Spaltung hier hat die ganze Gemeinde betroffen. Und deshalb war es wichtig, dass Paulus vor allem für die Wahrheit des Evangeliums Stellung bezogen hat. Und vor allem Petrus überführt hat. Er hat gesagt, wenn du als Jude wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, warum zwingst du dann die Nationen, jüdisch zu leben? Er hat ihn eigentlich überführt, weil Petrus ja einerseits die Wahrheit kannte, aber nicht treu der Wahrheit gewandelt ist. Und er hat ihn eigentlich an sich selber überführt. Sein eigenes Tun hat sich widersprochen. Und das hat Paulus sehr klar benannt. Du widersprichst dir selber in dem, wie du agierst. Und ich muss sagen, doch, ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir die Wahrheit des Evangeliums bewahren wollen, müssen wir alles, wo die Schlange hier reinkommt, ja, sie vermischt das, sie verdreht das. Einerseits steht sie dafür und andererseits dagegen. Ja. Es ist dafür, dagegen und es wird so dargestellt, anscheinend passt es irgendwie, aber es passt nicht. Und das muss bloßgestellt werden, weil die Schlange dahinter ist und sie verdreht die Wahrheit. Und da müssen wir stehen.
Amen.
Herr Jesus, und dann sagt er hier, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Da wir aber wissen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben Christi Jesu, sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben Christi und nicht aus Werken des Gesetzes. Denn aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt. Und mir hat hier noch dieser Ausdruck gefallen, der Glaube Christi Jesu. Ja. Wir denken eigentlich oft, ich habe nach dem Glauben Christi Jesu, ich habe das mal im Internet als Schlagwortsuche mal eingegeben, was kommt da, was ist der Glaube Christi Jesu? Dann kommt immer nur der Glaube an Christus Jesus. Also ich habe keinen Kommentar dazu gefunden, so wirklich der Glaube von Christi Jesu, also von Jesus Christus, sondern immer der Glaube an Jesus Christus. Aber hier, das ist schon richtig übersetzt, es ist der Glaube Christi Jesu, der Glaube, den Jesus hatte. Da hat er gefragt, was ist der Glaube Christi Jesu? Ja. Später sagt Paulus, ich lebe in dem Glauben des Sohnes Gottes. Nicht an den Sohn Gottes, sondern im Glauben des Sohnes Gottes. Was war? Was ist der Glaube des Sohnes Gottes? Darf ich dich fragen? Was würdest du sagen? Wenn keine Antwort hast, kannst du auch sagen. Schwierig, gell? Ich habe mir oft die Frage gestellt. Was ist dieser Glaube, Christi Jesu? Und mir ist eigentlich bewusst geworden, der Herr hat nicht irgendwas nur geglaubt. Ich will das und das haben, dann glaube ich, ich krieg's auch. Viele nehmen den Glauben so. Ja? Im Glauben wünsche ich mir jetzt, dass ich einen tollen Job kriege und dann kriege ich es halt. Oder irgendwas. Oder was haben wir uns gewünscht? Ein Kniffel. Ne? Im Glauben habe ich einen Kniffel und hat sogar geklappt. Gell? Der Glaube wurde belohnt, aber das war nicht der Glaube Christi Jesu, das war der Glaube von Rosalina. Aber was ist der Glaube Christi Jesu? Das ist, da ist mir nochmal aufgefallen, es gibt einige Stellen, ich lese nur zwei. Johannes 5 zum Beispiel. Hier ist eine Situation wie oft, es ist Sabbat, es sind kranke Menschen da und der Herr heilt. Und dann sagt er sogar noch dem Menschen, steh auf und lauf mit deinem Bett hier umher. Und das war ein Grund für die Juden, Jesus zu sagen, er kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Und dann heißt es in Vers 30, Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Glaube Christi Jesu war ein Glaube, der völlig auf den Vater geschaut hat. Was immer der Vater ihm gezeigt hat, was er tun soll, hat er getan. Selbst wenn vielleicht es vom Verstand her mal unlogisch war, dass er, ah, Herr, wirklich? Aber wenn der Herr sagt, schlachte und iss, dann hat er geschlachtet und gegessen. Er hat entsprechend des Herrn geglaubt. Er hat immer getan und geurteilt nach dem, wie der Vater in ihm gesprochen hat. Er hat gelernt, diesem Sprechen des Vaters zu vertrauen. Das war sein Glaube. Immer dem Vater geglaubt und seit dem Willen des Vaters vertraut, dass er den wahren Willen hat, der Leben bringt. Und so ist auch der Glaube, durch den wir heute wandeln können und gerecht werden, müssen dem Sprechen des Herrn glauben. Ja? Ein Vertrauen entwickeln und auch Vertrauen in den Willen des Vaters entwickeln. Ja, es ist sicher ein großes Thema, das schneide ich jetzt nur an. Aber lass uns noch ein bisschen Gemeinschaft haben über das Wort.